Liebe Gemeinde, wie ist das, wenn man von Gott ganz persönlich angeredet wird? Nicht so allgemein durch das Wort Gottes, sondern ganz persönlich mit einer hörbaren Stimme. So ging es einem jungen Mann aus Anatot in Israel. Er war durchaus mit der Tora, mit dem Wort Gottes vertraut, denn er stammte aus einem Priestergeschlecht. Aber das war jetzt doch was ganz anderes. Ich lese den Text aus Jeremia 1, in dem Jeremia später aufgeschrieben hat, wie ihm das so passiert ist, dass Gott ihn angeredet hat. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im ganzen Land, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes, dass, wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Das ist heftig. Ich kannte dich schon, ehe du überhaupt entstanden bist. Wie kann das sein? Das geht nur, weil es bei Gott keine Zeit gibt. Zeit gehört zu unserer Erde, zu unserer Schöpfung, zu unserem Kosmos. Bei Gott gibt es keine Zeit, bei ihm ist alles gleichzeitig. Er kennt den Jeremia schon und weiß schon, was der tun wird, ehe Jeremia überhaupt gezeugt worden ist. Und er hat seine Hand auf den Jeremia gelegt. Er hat ihn berufen zum Propheten. Das heißt, zum Sprecher Gottes, der in die Zeit hineinspricht. Das war kein bequemer Auftrag, den Jeremia da bekam. Er sollte Königen und Völkern den Willen Gottes sagen und die würden nicht freundlich zuhören, sondern sie würden sich wehren dagegen, was sie da hören. Kein Wunder, dass Jeremia diesen Auftrag erstmal nicht annehmen will. Dass er sich rausredet, ich kann nicht predigen, ich bin zu jung. Aber Gott lässt ihn nicht aus. Du sollst gehen, wohin ich dich sende. Und alles weitersagen, was ich dir gebiete. Aber Gott sagt auch, fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und ich will dich erretten. Mose hatte sich ja damals auch dagegen gewehrt, als Gott ihn herausgerufen hatte, dass er zum Pharao gehen sollte und den Pharao herausfordern, dass er seine billigen Arbeitskräfte, seine Sklaven freigeben soll. Mose hat auch gesagt, ich kann nicht reden. Und Gott hat gesagt, na gut, dann red dein Bruder für dich. Wenn Gott einen Menschen beruft, dann gibt er ihm auch die Ausrüstung dazu. So rührt Gott den Mund des Jeremia an und legt seine Worte dem Jeremia in den Mund. Er rüstet ihn auch aus mit Kraft. mit der Kraft standzuhalten, wenn er angegriffen wird, und mutig zu bleiben, wenn er vor den Großen seines Volkes reden muss. Und Gott wusste sehr genau, wen er da berufen hat, wen er berufen konnte für diesen schwierigen Dienst. Es hat mal jemand gesagt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Da ist was dran. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott sich einen Menschen wirklich von langer Hand her ausrüstet, erzieht, damit er einen bestimmten Dienst tun kann. Bei Paulus war das zum Beispiel so. Paulus war ja Jude, aber war auch nicht in Israel geboren, sondern in Tarsus. Und Tarsus war eine Stadt unter römischer Herrschaft, heutige Türkei. Und Paulus hat von Kind an in dieser Stadt unter römischer Herrschaft die dortige Umgangssprache, nämlich Griechisch, gelernt. Und er hat auch Lateinisch gelernt, die Sprache der Römer. Und er hatte das römische Bürgerrecht. Das war damals ungeheuer viel wert. Ein großes Privileg, dass man sicher sein konnte vor willkürlicher Behandlung vor Gericht. Und als junger Mann mit dieser ganzen guten Ausbildung, die er schon hatte, ist er dann nach Jerusalem gegangen und hat Theologie studiert beim damals bekanntesten und bewährtesten Theologen der Zeit, bei Gamaliel. Er war ein durch und durch Begabter. Und den hat sich Gott berufen. Denn Paulus war dazu fähig, den heidnischen Ländern das Evangelium so zu sagen, dass sie es verstehen konnten. Petrus war ein einfacher Mann, ein Fischer. Er war nie aus Israel rausgekommen. Er war ganz eingerichtet, eingebettet in die jüdischen Vorstellungen des Glaubens und des Lebens. Petrus war nicht imstande, in heidnischen Ländern das Evangelium so zu sagen, dass die Heiden es verstehen konnten. Aber Petrus hat Jesus sich berufen, den einfachen Mann, und hat ihn begabt. Hat ihn begabt mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft und dem Mut, dass dieser einfache Mann vor dem großen Gericht stand und denen die Leviten verlesen hat. Dass die alle erstaunt waren, wie kommt ein einfacher Mann dazu, so reden zu können. Also manchmal begabt Gott, nimmt er einen, der begabt ist, und beruft ihn. Und manchmal beruft er jemand und gibt ihm dann all das, was er braucht. Jeremia war ein Begabter. Er hatte eine gute Erziehung bekommen als Sohn eines Priestergeschlechts. Und der wird nun berufen. Jeremia war sehr gut vertraut mit dem Wort Gottes, so wie es damals vorlag. Wir befinden uns zurzeit ungefähr im Jahr 550 vor Christus. Und da gab es das Alte Testament noch nicht in der jetzt vorliegenden geschriebenen Form. Es gab nur einzelne Bücher davon. Es war noch nicht zusammengestellt. Aber die Tora, also die Weisung Gottes vom Sinai, die hat Jeremia natürlich sehr gut gekannt. Diese Berufung hat Jeremia viel gekostet. Das war keine einfache Geschichte, vor den Großen seiner Zeit aufzustehen und ihnen zu sagen, dass Gott sie strafen wird, weil sie ihr Leben verkehrt leben. Israel hatte sich damals weit entfernt von den Wegen Gottes, wie es ihnen am Sinai gezeigt worden war. Sie hatten sich den Fruchtbarkeitsreligionen angeschlossen, die rings um sie her waren sexuell zügellos geworden. Es gab Bestechung, Korruption, Machtmissbrauch bei den Mächtigen. Aber am meisten Kummer machten sie Gott damit, dass sie anderen Göttern nachfolgten. Es war ja so viel einfacher, eine Statue anzubeten, die man vor sich sieht, als sich einem unsichtbaren Gott anzuvertrauen, den man nicht sieht. Gott hatte ja am Sinai mit dem Volk einen Bund geschlossen, so wie eine Ehe, einen richtigen Ehebund. Verbindlich und ausschließlich sollten sie zu Gott gehören. Aber so war es schon lang nicht mehr. Und Jeremia sagt ihnen im Auftrag Gottes: Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch kein Wasser geben. Sie machen sich Standbilder, die sie verehren. Und sie kehren Gott den Rücken zu und nicht das Angesicht. Hören Sie den Kummer Gottes, wenn Menschen ihm den Rücken zudrehen, anstatt sich ihm zuzuwenden? Man war ja noch fromm, man ging auch noch in den Tempel und hat auch noch dort die vorgeschriebenen Opfer gebracht. Aber das Herz war nicht bei Gott. Und so muss Jeremia ihnen sagen: Eure ganze Frömmigkeit taugt nichts. Könnt ihr euch grad sparen. Bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen. Übt keine Gewalt gegen die Fremden und die Witwen und die Waisen. Vergießt nicht unschuldiges Blut und lauft nicht anderen Göttern nach zu eurem eigenen Schaden. Dann will Gott bei euch wohnen. Die Israeliten der Zeit damals fühlten sich sehr sicher in dem Kult, in der Religion, in den Opfervorschriften. Sie machen das alles, was Gott gesagt hat. Gott muss auf ihrer Seite sein. Und Gott sagt ihnen durch Jeremia, dass er gar nicht auf ihrer Seite ist, weil ihr Leben dem nicht entspricht, wie es sein soll, wie Gott es haben möchte. Und das war keine angenehme Botschaft, die Jeremia hier zu sagen hatte. Und er wurde natürlich auch angegriffen, sogar von seiner eigenen Familie einmal fast ermordet. Er wird gefangen genommen, er wird in eine leere Zisterne gesteckt und soll dort ausgehungert werden. Manchmal verzweifelt er in seinem Auftrag. Einmal verwünscht er sogar den Tag seiner Geburt und seine Berufung. Aber immer bleibt er ganz nah bei Gott und seinem Wort. Denn, so sagt er einmal zu Gott hin: Dein Wort, Gott, war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Jeremia musste sein ganzes langes Leben lang, er hat lang gelebt, ist alt geworden, auf diese Berufung ausrichten, die Gott ihm anvertraut hatte. Das Wort weiter zu sagen, egal wie das die Leute aufnehmen, egal ob er bekämpft wird, egal ob man hässlich über ihn redet oder wie sehr er verfolgt wird, es brannte in ihm das Wort, er konnte nicht schweigen. Gott hatte ihm ja von Anfang an gesagt: Du, das wird eine schwierige Kiste. Aber er hat ihm auch fest versprochen, auch wenn sie alle gegen dich sind, und alle gegen dich streiten, sie können dir nichts anhaben, denn ich bin bei dir. Das ist Jeremia. Was bedeutet das für uns? Nicht jeder von uns hat so eine Berufung wie Jeremia. Aber haben wir denn überhaupt eine Berufung? Hat Gott schon einmal seine Hand auf sie gelegt und ihnen gesagt: Du gehörst zu mir? Wir sind nicht Jeremia. Und nicht jeder Mensch hat eine so eine Berufung, wie Jeremia sie hatte. Aber Paulus hat an die Gemeinde in Ephesus, das haben Sie vorhin in der Lesung gehört, geschrieben: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid. Das war eine Gemeinde, wie wir eine sind. Und er sagt, dieser Gemeinde wandelt würdig der Berufung. Also diese Gemeinde hatte eine Berufung. Was für eine Berufung hat sie? Das ist einmal eine Berufung als die ganze Gemeinde, aber auch an jeden Einzelnen von der Gemeinde, als Kind Gottes zu leben. Das ist die erste Berufung eines Christen. Im ersten Kapitel vom Johannesevangelium steht, dass Jesus in sein Eigentum kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wer ihn aber aufnahm, wer an ihn als den Sohn Gottes glaubt, dem gibt er die Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Vielleicht kennen Sie die alte Geschichte, ist sicher hier schon manchmal erzählt worden, von dem Königssohn, der in seiner Hauptstadt spazieren geht und einen kleinen Gassenbuben sieht, der ihm eine Konservendose direkt vor die Füße kickt. Und er diesem Gassenbuben sagt, wenn du willst, nehme ich dich mit auf mein Schloss und adoptiere dich. Und er staunt erstmal und dann willigt er ein und sagt ja und geht mit. Und er wird wirklich sofort adoptiert mit allem Dreck und Gestank, der an ihm ist. Aber nachdem er adoptiert wurde, kam er erstmal in die Badewanne und wurde geschrubbt. Und er bekam neue Kleider. Und dann durfte er mit an den großen Tisch kommen, an dem viele andere solcher Königskinder saßen, die auch adoptiert worden waren. Und er bekam dort gute Ernährung. Aber leider war es so, dass diese Kinder an dem großen Tisch zwar alle adoptierte Königskinder waren, aber ihr Benehmen war halt das, was sie von vorher mitgebracht hatten. Sie haben sich das Essen vom Teller geklaut, sie haben sich gestupst, sie haben sich gestoßen, sie haben sich beklagt übereinander. Es war noch ziemlich unruhig da. Und sie mussten lernen, dass sie ihr Verhalten dem anpassen, was ihr Stand ist. Ja, sie sind Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen. Aber benehmen sie sich auch so? Sie sind Königstöchter und Königssöhne, wenn sie Christus aufgenommen haben in ihr Herz. Und das sollte man merken. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Leute, ihr seid Erlöste. Ihr seid Kinder Gottes und das sollte man sehen an euch. Das soll man sehen, wenn ihr zusammenkommt, das soll man sehen an eurem Lebenswandel. Lebt standesgemäß. Das galt der Gemeinde von Ephesus, hat Paulus eben geschrieben. Und das gilt uns als Gemeinde in Hochzoll heute. Und das gilt allen Christen weltweit. Und heute ist es ja so, dass viele Christen ihre Berufung als Kinder Gottes nur unter ganz großen Schwierigkeiten leben können. So wie damals Jeremia seine Berufung auch nur unter ganz großen Schwierigkeiten leben konnte. Angefeindet wurde, mit dem Tod bedroht wurde. Das passiert heute Christen in der ganzen Welt. Wenn sie in einem stark muslimisch geprägten oder stark kommunistisch geprägten Land leben, dann können sie ihre Berufung als Kinder Gottes nicht in Freiheit leben wie wir, sondern es kostet sehr viel. Und trotzdem machen sie es, weil sie sagen, dein Wort, Herr, ist meines Herzens Freude und Trost. Ich bin ja nach deinem Namen genannt. Das ist so unendlich viel mehr wert als alles, was mir hier fehlt, wenn ich nicht mein Christsein frei leben darf. Aber es ist so unendlich viel mehr wert, dass ich es nicht aufgeben will. Das ist nun die Frage an uns. Ist das Wort Gottes auch unsere Freude und unser Trost? Ist es der Leuchtturm, der unserem Lebensschiff die Orientierung gibt? Ist unsere Weltanschauung geprägt vom Wort Gottes? Oder ist unser Verständnis des Wortes Gottes geprägt von der heutigen Kultur, von den heutigen Werten der Gesellschaft, in der wir leben? Also von der Weltanschauung der Gesellschaft? Wenn wir unsere Berufung als Kinder Gottes zu leben ernst nehmen, dann werden wir öfters mal andere Ansichten dazu haben, wie die Menschen heute leben sollen und ob das in Gottes Augen richtig ist, wie sie leben. Und so etwas laut zu sagen, kann auch sehr unbequeme Folgen haben, wie damals bei Jeremia. Nun hat nicht jeder von uns eine so ausgesprochene Berufung als Mahner, wie Jeremia sie bekommen hatte. Aber jeder von uns kann und soll das Wort Gottes so in sich aufnehmen, dass der Lebensstil davon geprägt wird. Das kann mal unbequem werden, wenn man nicht mitmacht bei irgendwelchen halbseidenen Dingen oder wenn man nicht schön findet, was der Mainstream schön findet. Oder wenn man zu etwas ganz klar sagt, nein, das Wort Gottes spricht hier anders. Aber Jesus sagt uns, und auch das ist Berufung, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Wenn Licht in die Dunkelheit hineinfällt, dann kann das sehr wehtun für die, die gerne im Dunkeln ihre Geschäfte erledigen würden. Und sie werden sich wehren gegen das Licht. Wenn Salz in eine Wunde kommt, tut es weh. Es reinigt die Wunde, aber es tut weh. Licht deckt das Dunkel auf und es zeigt den Weg, den man gehen soll. Ohne Licht gibt es kein Wachstum. Salz verhindert Fäulnis, es würzt die Speisen und es ist dem Körper lebensnotwendig. Wenn Gemeinden langweilig sind, was ja oft gesagt wird, dann fehlt ihnen einfach das Salz. Denn das Wort Gottes, das das Salz ist, ist nie langweilig. Die Berufung, die Jeremia bekam, war anstrengend. Es war eine unbequeme Berufung. Aber Gott war auf seiner Seite und er hat ihm immer wieder geholfen, dass er sich nicht fürchten musste. Unsere Berufung, als Kinder Gottes zu leben, als Licht und Salz zu sein, kann man im Moment in Deutschland noch ohne große Probleme leben. Aber es kann sein, dass andere Zeiten kommen, in denen es schwieriger wird, sich zu diesem Glauben an Jesus zu bekennen und zum Wort Gottes zu stehen. Sind wir dafür bereit? Ist das Wort Gottes unser Trost, unseres Herzens Freude und Trost, weil wir nach seinem Namen genannt sind? Lasst uns einen Moment still sein und darüber nachdenken, bin ich dafür bereit, ein Sprecher für Gott zu sein? Bin ich dazu bereit, dem Wort Gottes zu folgen, auch wenn das nicht populär ist? Habe ich diese Berufung, Kind Gottes zu sein, nicht nur im Kopf angenommen, sondern lebe ich sie? Ist das Wort Gottes meines Herzens Freude und Trost und meine Kraft? Und wir können mit Graf Zinzendorf beten: Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.